Gut, wie gesagt, ihr habt ja die letzten 3 Sonntage hier richtig gute Nahrung erhalten und ich werde heute nicht in ein tiefes, schwer geistliches Thema einsteigen, sondern mir ist aufgefallen, dass in vielen Briefen der Apostel, sei es Petrus, Paulus, Johannes, dass sie, oder Judas, Jakobus, dass sie die Gemeinde immer wieder an Dinge erinnert haben, die sie schon wissen. Ein Großteil der Lehre der Apostel bestand darin, oder der Leiter vor Ort in Gemeinden, die Gläubigen an das zu erinnern, was sie eigentlich schon wissen. So, ich mache jetzt mal ein Beispiel, ein Test. Aber das ist ganz harmlos, ich trete nicht zu nahe. Aber dann kannst du dich selbst mal prüfen. Und zwar vor 4 Wochen, als ich den letzten Sonntag hier war, habe ich doch nochmal darüber gesprochen, über die Wichtigkeit der Stille vor dem Herrn. Dass man sich Zeit nimmt, vor dem Herrn still zu werden, zur Ruhe zu kommen, wie das geht. Und damit die Gemeinschaft mit Christus gebaut wird. Und dann geschehen in uns, habe ich da gesagt, viele können sich daran erinnern, geschehen in uns 3 Dinge, wenn wir uns einfach in der Stille dem Herrn ausliefern, sagen, Herr, hier bin ich, arbeite an meinem Herzen. Und das erste war, was im Psalm 46,11 steht, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Und es ist bloß eine Erinnerung. Und ich habe da damals ausführlich drüber gesprochen, weil immer wenn du in der Stille vor Gott kommst, fährt erstmal alles runter, deine ganze Prägung, was dich im Alltag bewegt, muss runterfahren und dann erkennst du, dass Gott Gott ist. So wie die Iria heute die Vision von Hesekiel gezeichnet hat, wie er Gott auf seinem Thron gesehen hat, das hat ihn so geprägt und in dieser schwierigen Zeit durchgetragen damals in der babylonischen Gefangenschaft. So. Das heißt, wir brauchen das ständig in unserem Herzen, in unserem Geist, dieses Erkennen, dass Gott Gott ist. Erkennt, seid stille, kommt zur Ruhe, erkennt, dass ich Gott bin, sagt der Herr. So, und das geschieht, wenn du in der Stille bist. Weil jetzt in dieser Zeit müssen wir erkennen, dass Gott regiert. Amen. Dass er auf seinem Thron sitzt, dass er alles unter seiner Kontrolle hat, alles in seiner Hand und dass er dein Leben trägt. Dass seine Hand auf dir liegt, dass er Gott ist in deinem Leben und dass du in ihm geborgen bist. Du musst erkennen, dass er Gott bist. Das Zweite, was geschieht in dieser Veränderung, der Heilige Geist fängt an, Christus in dir zu offenbaren durch das Wort Gottes. Und das ist ein Teil der Veränderung im neuen Bund, wie die Heiligung geschieht, durch das Wort Gottes, das Alte ablegen, das Neue anziehen. Und dann schreibt Paulus im 2. Korinther 3, im Anschauen seines Angesichts werden wir verändert. Amen. Der Heilige Geist fängt in der Stille, wenn du vor Gott ruhig wirst, durch Bibelstellen, wie schon gesagt, nicht deine eigene Vorstellung von Jesus, wie du ihn dir am besten ausmalst, als Softie mit Römer-Sandalen und Gitarre und langen Haaren, sondern schaut mal Jesus an, Jesus offenbart sich den Menschen auf unterschiedliche Art und Weisen. Johannes, der an seiner Brust lag, dem hat er sich offenbart als der Auferstandene. Und Johannes fiel wie tot zu seinen Füßen. Er kann sich dir auch offenbaren als der Hirte, als auf einer menschlichen Basis, weil er Menschensohn geworden ist. Aber wie gesagt, du musst Jesus in den Evangelien erkennen, wie er war, als Mensch, Gott in Mensch, in Gestalt, wahrer Gott und wahrer Mensch. Darüber haben die sich im 3. Jahrhundert die Köpfe eingeschlagen. Ob Jesus nur war, wie viel Prozent Gott in Jesus war. Und das gibt es heute noch. Es gibt zum Beispiel, bloß mal so, gibt es die, wie ist, kommt jetzt nicht auf den lateinischen Namen, gibt es diese Lehre, die ist damals aufgetreten und die wird heute zum Beispiel durch die Battle Church gerade in Kalifornien vertreten. Kenosis heißt das. Kenosis heißt diese Lehre, und dass Jesus sämtliche Göttlichkeit im Himmel zurückgelassen hat und als normaler Mensch auf der Erde war und der Heilige Geist hat ihn erfüllt und nur so konnte er Dinge tun. Das stimmt, aber Jesus war auf der Erde wahrer Mensch und wahrer Gott. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Amen. So. So musst du Christus erkennen. Du musst in ihm erkennen. Darum sehe ich denn dieses The Chosen. Sehe ich nicht biblisch. Was ich sehr gut finde, immer noch, ist der uralte Jesus-Film von Campus for Christus. Der ist schon Jahrzehnte alt, den wir als junge Menschen gesehen haben, unseren Kindern gezeigt haben. Ich habe dort viele von Campus for Christus, viele, viele Zeugnisse gehört, weltweit. Dann haben die vor Afrikanern im Busch gezeigt, ein Bild, ein sprechendes Bild und so. Und die haben sich bekehrt. Dort lag die Salbung drauf. Ja? Die haben einfach den, und ich habe das auch mal, Flüchtling, ja, habe ich das auch mal, diesen Jesus-Film angucken lassen. Ich glaube, der Meister hier, der Abdul Qasim, der hat sich, glaube ich, dadurch bekehrt. Ja, hat er jedenfalls zu mir gesagt. Aber egal. So, aber The Chosen vermittelt einen rein menschlichen Jesus. Einen Kumpel. Jesus war ein Mensch. Und er war bei den Menschen zu Hause, hat auf Hochzeiten mitgefeiert. Und wie jüdische Hochzeiten ablaufen, ist anders wie bei uns. Ja, die gehen 7 Tage lang und die feiern und ist alles gut. Er war mitten unter den Menschen, hat mit ihnen gegessen. Er war Mensch unter Mensch. Aber gleichzeitig war er Gott. Und Mensch in einer Person. So, und woher kommt dieses Kumpelhafte oder dieses rein nur Menschliche, wo Johannes Hartl sagt, das ist der Jesus, wie ich ihn mir immer vorgestellt habe. Ich habe mir meinen Jesus anders vorgestellt. Vom Wort Gottes her sehe ich ihn anders. Ich sehe einen Mensch, der nahbar ist, der liebevoll ist, der auf Menschen zugeht, aber gleichzeitig erforscht, weil Gott in ihm ist. Er Gott ist. So, wo kommt das her? Weil der Großteil der Protestanten von The Chosen kommt aus der Richtung der Mormonen. Heiligen der letzten Tage nennen sie, ne? Freiburg, großer Tempel. Also ein Großteil der führenden Protestanten und Prägenden kommt aus der katholischen Kirche und vor allen Dingen aus den Mormonen. So, und was haben die Mormonen für eine Lehre? Musst du wissen. Genau das, was du in den Film The Chosen siehst. Sie verehren einen Jesus, der rein menschlich war. Sie haben die Göttlichkeit Christi abgelehnt. Und dann geht es noch so weiter, dass dass vor der Kreuzigung dieser Geist ihn verlassen und so weiter. Aber grundsätzlich lehren sie einen Jesus, der nur Mensch war. Und das siehst du in diesen Filmen wieder. Wenn man genauer hinschaut. So, man muss heutzutage aufpassen, weil es geht am Ende um die Person von Jesus. Wird sich alles mal drehen. Darum brauchst du diese Zeiten der Stille vor ihm, wo der Heilige Geist dir Christus offenbart. 2. Korinther 3, ich glaube 14 bis 17. Im Anschauen seines Bildes werden wir verändert. In sein Bild, wie es vom Herrn, dem Geist Gottes, geschieht. Das brauchst du. Der Heilige Geist kennt Jesus. Und er wohnt in dir und ist in Jesus, der Geist des Sohnes. Und der Geist, der von deinem himmlischen Vater ausgeht. Und dieser Heilige Geist kann dir den wahren, echten Jesus offenbaren. Weil der falsche Prophet wird eines Tages einen falschen Jesus präsentieren. Und das ging schon lange los. Also vor 2000 Jahren hat es schon angefangen. Die ganze Gnosis, die damals kam, mit dem Christusbewusstsein, was du heute in der Esoterik wiederfindest, das gab es damals schon, vor 2000 Jahren in der Gnosis. Dagegen hat Johannes extrem gekämpft. Und das liest du in seinen Briefen wieder. Er hat gesagt, du kannst unterscheiden, welcher Geist von Gott ist und welcher nicht von Gott ist. 1. Johannes, ich glaube, 4, Vers 4, wo der Geist, der nicht bekennt, dass Gott ins Fleisch gekommen ist, der Geist, der nicht bekennt, dass Gott ins Mensch geworden ist, aber wahrer Gott ist in Menschengestalt, dieser Geist, der das nicht bekennt, ist nicht aus Gott, das ist der Geist des Antichristen. Wollen wir mal lesen? Gar nicht, wie ich da drauf komme, aber ja. Ist immer wichtig, mal eine Ausrichtung zu haben. 1. Johannes 4, Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Und das war vor 2000 Jahren. Und jetzt leben wir in einer Endzeit, wo Jesus sagt, viele Unmengen von falschen Propheten sind ausgegangen oder werden auftreten, bevor Jesus kommt. Das erwähnt er dreimal in Matthäus 24. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Das heißt, jeder Geist, jeder Prediger, der bekennt, dass der Messias Gott in Menschengestalt gekommen ist, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, ist nicht aus Gott. Das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt schon ist er in der Welt. Damals war der Geist des Antichristen schon lange da. So, und das ist dieser Geist, der nicht bekennt, dass Jesus, wahrer Gott, in Menschengestalt gekommen ist. Weil die Gnostik hat wieder das andere Extrem gelehrt. Und zwar das ganze Menschliche, die Natürlichkeit Christi, die Menschlichkeit, das haben sie wieder verleugnet. Du hast zwei Extreme immer. Und sie sprechen in der Regel von einem Christusbewusstsein. Und dieses Christusbewusstsein war in einem Mensch Christus und hat ihn dann verlassen vor seiner Kreuzigung. Wenn das der Fall wäre, wären deine Sünden nicht vergeben. Weil Christus starb für uns. Er ist am Kreuz geblieben bis zum Schluss. Und dieses hörst du jetzt immer mehr aufpassen, wenn du das irgendwann mal wird es dir begegnen, in der Schule, in der Arbeit, irgendwie in deinem Umfeld. Und mir ist es schon, oder uns ist es passiert in der Evangelisation, älterer Mann, der sprach ständig nur von Christusbewusstsein. Ich sagte, okay, das ist gnostische Lehre in der Esoterik. Die Esoterik spricht viel von Christusbewusstsein, von Gottesbewusstsein, Gott in uns. Ne, diese Stelle von 1. Kolosser 1, 27, Christus in uns, Hoffnung und Herrlichkeit, wird missbraucht in ein Christusbewusstsein, davon sprechen sie. Und wir haben Gott ja in uns. Und was ist das? Der Mensch ist Gott. Aber sie sprechen nicht von Buße. Und dass man sich diesem wahren Christus unterordnet. So, das war jetzt bloß mal so ein kleiner Einstieg. Weil diese Dinge sind tatsächlich da. Und die gab es damals schon. Und ich fand es gut, dass dieser Irenäus 150 nach Christus dort eine klare Stellung genommen hat. Auch gegen die Gnostik, was ich jetzt erwähnt habe mit dem Christusbewusstsein. Das war sehr stark vertreten. Also der Feind hat angefangen von Anfang an, den wahren Christus zu verschleiern und immer einen falschen Christus zu bringen. Entweder ist es dieser Christus ein purer Mensch, diese Kenosis, ohne Gott. Oder bei der Gnostis, die andere Seite, ist die purer Geist ohne menschlichen Anteil. Beides ist falsch. Der wahre Christus, wie ich gesagt, ist der Menschensohn, der schon in Daniel 7 beschrieben wird, Gott in Menschengestalt. Amen. Gut, über diesen wahren Jesus wollen wir sprechen. Aber, und das ist das Zweite, was dir passiert, wenn du zur Ruhe, zur Stille kommst in Christus, und dann kannst du das Falsche ganz leicht unterscheiden. Der Heilige Geist wird immer den echten Christus offenbaren, in der Stille, in der Ruhe wirst vor ihm. Und das Dritte, was geschieht, wenn du in der Stille bist vor ihm, ist, was in Jesaja 40 steht, die ganz bekannte Stelle, die auf den Herrn warten, auf ihn harren, bekommen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Dann wird dein Geist aufgebaut und du gehst erfrischt im Geist und was sich dann in deine Seele und Körper auswirkt, in deinen Alltag. Und ihr Lieben, das sind drei der wichtigsten Dinge, die geschehen, wenn du auf den Herrn wartest. Auf den Herrn warten, still, Gott, hier bin ich, du dein Werk in mir. Und ihr müsst wissen, Gott hat viel mehr Interesse daran, dass du bei ihm zur Ruhe kommst, wie ein Vater oder eine Mutter Interesse daran hat, dass das Kind zu ihnen auf den Schoß kommt und einfach bloß Gemeinschaft mit ihnen hat. Und wenn du das mit Gott machst, er ist ja der Vater aller Vaterschaft, wird er immer an dir arbeiten. Und zwar diese drei Dinge, er wird sich dir selbst offenbaren, dass er Gott ist, keine Furcht. Er wird dich verändern in das Bild von Jesus und er wird dir immer innere Stärke geben, immer innere Kraft. So, da gab es ja dann, glaube ich, du hast Zeugnis, ne, zum Gebetsamt damals gegeben, dass du da eine Begegnung hattest, wo du das praktiziert hast. Schon eine Weile, ganze Weile, ja. Genau. Und das wünsche ich jeden Einzelnen. Und damals habe ich gefragt, wer hat das tatsächlich praktiziert? Weil man sollte Worte hören und tun. Wer hat das praktiziert? Und ich war sehr erstaunt, positiv, wie viele Hände nach oben gingen. Weil das dient zu deinem geistigen Wachstum. Das brauchen wir in dieser Zeit unbedingt. Und ich frage jetzt nicht, wie viele Hände jetzt noch nach oben gehen. War das immer noch praktiziert? Lass mal. Teste dich selbst. Und wenn du jetzt innerlich sagst, wenn du mal die letzten Wochen zurückreflektierst und sagst, okay, ich habe das gut angefangen, aber irgendwie ist das eingeschlafen und durch meine Alltagsaktivitäten irgendwo hinten angerückt. Dann ist das einfach normal, menschlich. Weil unser menschliches Fleisch, die alte Natur, hat immer die Tendenz, dass Dinge sich ausschleichen. Dass man sie dann nach und nach nicht mehr beachtet. Versteht ihr? Und deswegen haben die Apostel immer wieder dort angesetzt und haben gesagt, ich möchte euch daran erinnern, an das, was ihr schon wisst. Ich möchte euch das bewusst machen, dass es euch wieder Bewusstsein bedeutet, es rückt wieder vorne ran. Es bekommt wieder einen Stellenwert in unserem Leben, in unserem Denken, in unseren Herzen und ist irgendwo an fünfter, sechster, siebter Stelle. Weil das bringt Leben. So. Und ich möchte heute drei Dinge mal kurz, ganz kurz, also nicht lange ausführen. Vielleicht einen dritten Punkt. Aber da haben wir ja schon in die Richtung gearbeitet vorhin. Aber ich möchte euch mal drei Dinge nennen, über die wir sprechen wollen, mit Bibelstellen, die uns ständig bewusst sein müssen als Christ. Also drei Überschrift, Susi, ich habe sie, drei geistliche Tatsachen, die uns ständig bewusst sein müssen. Drei geistliche Tatsachen. Und deswegen habe ich die Tafel aufgebaut, oder der Sig hat sie schön geholt, damit wir mal dort das uns vor Augen führen. Oh, das dritte passt auch noch hin. Dritte brauchen wir mehr. Genau. Drei geistliche Tatsachen, die uns ständig bewusst sein müssen, die uns nicht wegrutschen dürfen. Und das sind auch drei Dinge, wo die Apostel die Gemeinden immer wieder daran erinnert haben. Die wisst ihr alle. Das geht nicht darum, dass ich was Neues sage, sondern es geht darum, dass uns das bewusst wird, dass wir in diesen Dingen leben, dass es in unserem Alltag verfügbar ist. Und diese Schriftstellen, die ich euch nenne, sind dazu da, euren Glauben aufzubauen. Denn der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist die Wahrheit und die Wahrheit, sagt Jesus, wenn ihr sie erkennt, setzt euch frei. Und ich möchte euch einfach ermutigen, die Stellen mal aufzuschreiben, drüber nachzusinnen, weil Nachsinnen ist auch noch ein extra Thema. Da rutscht das tief rein, da wird es dir bewusst. Aber dass du mit diesen Schriftstellen vielleicht mal in der nächsten Woche arbeitest und in deinen Alltag beziehst. Und die erste geistliche Tatsache, sagst du, okay, das ist etwas, was man geistlichen Babys vermittelt. Am Anfang ihrer Bekehrung und im Kinderdienst, wie er darüber spricht. Ja, das stimmt. Das sollte die erste geistliche Tatsache sein, die uns immer wieder bewusst sein muss. Und auch mir, da ich schon bald wieder ein Jahrzehnt vollende, muss das immer mehr deutlich voranrücken in mein Bewusstsein. Und ich kann mich an Derek Prince erinnern, dass genau diese Tatsache, über die ich jetzt sprechen werde, bei Derek Prince im hohen Alter von Ende 70, Anfang 80 richtig durchgebrochen ist. Er sagt, ich habe das ganze Leben, mein Jahrzehnte drüber gelehrt. Und als knapp 80-Jähriger kam die Offenbarung. Also sag nie, das ist was für geistig Neubekehrte oder Kinderdienst, sondern es hat etwas mit dir zu tun. Und das muss uns echt bewusst werden, weil das baut absolut auf. Das heißt, um es kurz zu machen, die erste geistige Tatsache, die du dir immer als erstes bewusst sein musst, da du bewusst sein musst, ist, du bist angenommen, geliebt in Christus. Amen. Angenommen und geliebt in Christus. Und da gucken wir gleich mal die erste Bibelstelle an. Und das betrifft dich und mich immer wieder neu. Eine Stelle, die mich sehr begeistert, wenn ich sie lese. Epheser 2, Vers 4 und 5. Das heißt, die erste geistliche Tatsache, der du dir immer wieder, wenn du früh die Augen aufmachst und abends wieder zumachst, in deiner Zeit, wo du stille bist vor dem Herrn, ihn erkennst, du musst erkennen und wissen und glauben, in der Gewissheit muss es werden, dass du von Gott angenommen und geliebt bist, in Christus, dem Geliebten. Amen. Vollkommen angenommen. Bei Gott gibt es nur vollkommene Annahme, Liebe, Bestätigung. Amen. Das kann kein Mensch, okay, irdische Vater, ne? Kommt da halt irgendwo hängen hinterher, aber es soll in ihre Mühe gehen. Aber Gott füllt allen Mangel aus. Amen. Es gibt heutzutage viele, die ohne leiblichen Vater aufwachsen oder dann das ganze Patchwork, wissen gar nicht, wer es ist, oder jetzt in den Kriegsgebieten. Guck mal, wie viele junge israelische Soldaten jetzt gefallen sind. Die haben alle Kinder, die meisten hatten Kinder zu Hause. Und Ukraine noch viel schlimmer. Der Oleg hat jetzt gesagt, die gehen jetzt schon in die Gemeinden und ziehen die Männer raus und ab in den Wehrdienst. Und er ist ständig dabei, mit den Behörden zu sprechen, dass er die Männer wieder zurückbekommt. Manchmal gelingt es, manchmal nicht. Wo ich mich letztens mit ihm getroffen habe in Chemnitz beim Roman, hat er gerade einen Anruf gekriegt, wird ein Mann aus seiner Gemeinde abgeholt von der Militärbehörde. So. Und diejenigen von seiner Gemeinde, die dann nicht wieder zurückgelassen werden, die melden sich dann für einen Dienst ohne Waffe. Also die gehen dann in rückwärtige Dienste, in Reparaturen. Da hat gerade der Schlagzeuger, der Oleg, der Schlagzeuger von der Gemeinde, super Mann, den kenne ich gut, der tut Panzer reparieren. Schon seit Beginn des Krieges, die ganze Zeit schon. So, und oder die tun dann, das ist noch gefährlicher, wenn sie etwas jünger sind, Verletzte bergen im Schlachtfeld. Also ohne Waffe gehen die aufs Schlachtfeld und bergen die Verletzten. Es muss nicht jeder gesehen haben, aber es gab so einen Film vor ein paar Jahren. Hexerwitch, ja. Hexerwitch, also Rich ist Cliff und Hexer war, glaube ich, Schrotsäge. Genau. Also Schrotsägenrich. Und das war ein Film aus dem Zweiten Weltkrieg vom D-Day der Normandie. Und da war auch ein Christ, der sich in Amerika zum Dienst ohne Waffe gemeldet hat. Und da wurde dann verlacht, er wurde gemobbt in seiner Einheit, aber wo er entlassen, und Gott hat ihn bewahrt, aber wo er entlassen wurde aus dem Wehrdienst, wurde er an Amerika ausgezeichnet. In großen Verdienstorden. Weil er hat einen Dienst ohne Waffe gemacht und sowas machen unsere Geschwister aus Olegs Gemeinde in der Ukraine. Und die bergen Verletzte unter Beschuss vom Schlachtfeld. Und hat den Film jemand mal gesehen? Ich habe bloß Ausschnitte. Ja. Und dieser junge Mann hat über 60 verletzte Soldaten gerettet, die sonst in die Hände der Japaner gekommen wären oder der Nazis. Ich glaube, der Japaner war es. So, und er hat Leben gerettet mitten im Krieg. Wurde dafür ausgezeichnet. Weil das Wichtigste im Krieg ist, zu überleben. Und er hat dafür gesorgt. So, das machen unsere Geschwister dort. Du musst wissen, dass du geliebt und angenommen bist in Christus. Das muss tief, tief in dich hineinsinken. Auch diese, die jetzt vaterlos aufwachsen, Gott füllt jeden Mangel aus. Und wir in Deutschland haben diese Tendenz, eine vaterlose Nation zu sein, weil wir haben im Zweiten Weltkrieg, glaube ich, über 4 Millionen Männer verloren. Meine Mutter ist ohne Vater aufgewachsen. Der hat bis in ihr hohes Alter mir immer die Bilder gezeigt von seinem Grab in der Ukraine, Südukraine, dann den Bericht von der Wehrmacht, alles erlogen, was die geschrieben haben, so heldenhaft, ne? Das war gar nicht so. Sein Vorgesetzter hatte Probleme mit meinem Großvater gehabt und hat ihn dann in den Wald geschickt, absichtlich, da voller Partisanen war. Da wusste jeder, da kommt nicht lebend raus. So. Aber Gott füllt diesen Mangel aus. Amen. Was ein Vater nicht kann, Gott füllt ihn aus. Das heißt, du musst dich früh am Morgen und abends, wenn du dich hinlegst, füllen mit der Liebe Gottes. Amen. Ich mache das auch. Ich merke, das tut mir gut, meinem inneren Menschen. Und das sollt ihr gut tun, weil Gott gut ist. Füll dich mit der Güte Gottes. Es gibt viele Psalmen, David hat das auch so gemacht. So, ich lese auch die Schriftstelle. Epheser 2. Dort steht, vorher steht, dass wir alle Kinder des Zorns waren, Kinder des Ungehorsams und der Knechtschaft des Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist des Ungehorsams, nämlich dem Teufel selbst. Und dann, wir waren von Natur aus Kinder des Zorns, wie die anderen Menschen auch. Da kommen wir alle her. Und dann steht hier Vers 4. Gott aber, der reich ist, Gott der Vater, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, als wir noch Kinder des Zorns waren, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretung und Sünden, mit dem Christus, seinem Sohn, lebendig gemacht. Und jetzt kommt's, aus Gnade seid ihr errettet. Amen. Aus Gnade seid ihr errettet. By grace you are saved. Amen. Das muss uns immer wieder bewusst werden. Wir waren Kinder des Zorns, wir waren tot, resttot heißt tot, leblos in unseren Sünden und Übertretungen, für Gott tot. Und Gott um seiner großen Barmherzigkeit und Liebe, so siehst du, das Herz des Vaters ist in erster Linie Barmherzigkeit und große Liebe, mit der er dich geliebt hat, als du noch ein Kind des Zorns warst, hat er dich errettet in dem Christus. Amen. Das heißt, du warst eigentlich unter seinem Zorn und Tod durch die Sünde. Und über dich hat sich Gott erbarmt und hat dich angenommen in dem Geliebten. Und das ist allein seine Gnade. 1. Johannes 3, Vers 1. Greift das Johannes wieder auf. Wie gesagt, sind alles Dinge, die ihr wisst, auch die Stelle, 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welche große Liebe uns der Vater erwiesen hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es auch. Amen. Diese Liebe hat Gott der Vater dir erwiesen, und die wird er nie zurücknehmen. Füll dich damit, sei dir dessen bewusst. Du bist angenommen und geliebt in dem Geliebten. Amen. Jeder von uns. Jeder. Es gibt dort keine Ausnahme. Wir waren alle geistig tot, waren alle unter dem Zorn Gottes, und Gott hat sich über uns erbarmt. Dann gibt es oft diese Aussage, Gott liebt uns bedingungslos. Es gibt auch diese runden Dinger, die man in den Einkaufskorb steckt, bedingungslos geliebt. Ja? Stimmt einerseits, andererseits nicht. Weil Gott hat dich geliebt, hat sich erbarmt, aber Gott stellt an jeden Menschen zwei Bedingungen. Zwei Bedingungen, um diese Liebe zu empfangen. Und die erste Bedingung ist Demut, Buße, und die zweite ist Glauben. Ein Mensch, der sich nicht demütigt vor Gott und seine Sünden bekennt und nicht glaubt, dass das, was das Wort Gottes sagt, was Christus getan hat, die Liebe des Vaters, nicht glaubt, wird es auch nie empfangen. Das sind die zwei Voraussetzungen, die Gott stellt. Umkehr und Glaube. Weil der Papst sagt, alle sind Kinder Gottes, das ist eine falsche, dämonische Aussage. Kinder Gottes sind die, die Buße getan haben und Christus aufgenommen haben. Alles andere sind welche, die Gott liebt, aber sie müssen ihre Entscheidung noch treffen. Und wenn wir davon sprechen, dass Gott uns bedingungslos liebt, dann ist das sehr auf der menschlichen Seite, dass Gott dich bedingungslos annimmt und Gott dich so lässt, ne, bedingungslos, wie du bist. Stimmt einerseits, aber dieses Wort bedingungslos musst du mal auf die Menschen, auf deine Seite bringen. Das heißt, ein Mensch kommt zu Gott bedingungslos. Du kannst Gott keine Bedingungen stellen. Weißt du, was ich meine? Dann passt das Ganze, bedingungslos geliebt. Du kommst zu Gott in Demut und Gnade und Liebe, Glaube, aber du kannst als geistig Toter unter dem Zorn Gottes diesem Vater, der sich über dich erbarmt hat, keine Bedingungen stellen. Das heißt bedingungslos geliebt. Du stellst ihm keine, oder kein Mensch kann ihm Bedingungen stellen. Dann passt das. Ansonsten kommt es in die seelische Schiene. Der zweite Punkt, den du immer wieder bewusst sein darfst, der hängt ganz eng damit zusammen, wird aber von vielen Christen ausgespart und ausgeklammert und noch weniger sprechen darüber, dass dies hier steht, dass Gott uns aus Gnade angenommen errettet hat in dem Geliebten. Und das hat bei uns zur Folge, wenn Gott sich über uns erbarmt hat, die wir vorher tot waren unterm Zorn, und er hat dich zu sich gezogen, bedeutet das den zweiten Punkt, den wir uns immer wieder bewusst sein müssen, wir gehören nicht mehr uns selbst. Das heißt, wir gehören jetzt nicht mehr uns selbst. Kinder unter der Herrschaft des Teufels als Vater sind selbst Gott. Sie leben unabhängig von dem himmlischen Vater. Und sie sagen, ich gehöre mir. Sie wollen selbst Gott sein, unabhängig von Gott. Keiner hat mehr reinzusprechen. Gibt es auch bei manchen Christen noch solche, die nennen. Deswegen muss die Demut rein. Keiner hat mehr was zu sagen. Ich bestimme, wo es lang geht, was gut und richtig ist für mich. Was wagst du in mein Leben hineinzusprechen? Ich gehöre mir. No, diese Slogans heute, mein Bauch gehört mir, von vielen Frauen. Gott schafft das Leben. Amen. Jetzt hat man in Deutschland eine Klinik verklagt. Eine katholische Klinik, die keine Abtreibung vornimmt. Hat ein deutscher Arzt diese Klinik verklagt. Weil sie keine Babys umbringen. So weit sind wir mit dem Geist der Gesetzlosigkeit. Man demonstriert jetzt schon vor diesem Klinikum, mein Bauch gehört mir. So. Aber jetzt mal auf uns bezogen, wir gehören nicht mehr uns selbst. Epheser 1, Vers 5, Gott, Vers 5, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft oder Tochterschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das heißt, Gott in seiner Liebe hat dich vorherbestimmt, dass du sein Kind bist, und zwar gehörst du nicht mehr dem Teufel, aber wenn du ihm dem Teufel nicht mehr gehörst, gehörst du nicht mehr dir selbst. Es ist ein Herrschaftswechsel vollzogen, nämlich du gehörst ihm, hier steht das, für sich selbst. Und dasselbe lesen wir in der Offenbarung, da singt man sogar im Himmel davon. Da werden die Heiligen im Himmel auch an diese Tatsache immer wieder erinnert. Und zwar Offenbarung 5, Vers 9. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen, also Jesus, seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Das heißt, Jesus hat uns für Gott erkauft. Es hat ein Eigentumswechsel stattgefunden. Du warst unter Knechtschaft des Teufels tut in deinen Übertretungen und Sünden unter dem Zorn Gottes. Und Jesus hat dich so durch sein Blut aus der Knechtschaft des Teufels erkauft, nicht damit du dir selbst gehörst. Wenn, solange wie du noch sagst, ich gehöre mir selbst, bist du unter der Herrschaft des Teufels. Oder er hat Anrecht an dir. Sondern du, hier steht es, Jesus hat aus allen Stämmensprachen folgende Nation, da gehören wir mit dazu, uns für den Vater erkauft. Beziehungsweise der Vater hat dich durch das Blut seines Sohnes für sich erkauft, damit du sein Eigentum bist. Das klingt erstmal für unser Fleisch, klingt das erstmal, ich kann nicht mehr selbst bestimmen. Ja, hat jemand einen Herrschaftsanspruch über mein Leben? Das mag ich nicht. Dann ist das Fleisch, das muss ans Kreuz. Aber wenn du das mal genauer hinschaust, was kann uns denn Besseres passieren, als Eigentum des allmächtigen Gottes zu sein, der es nur gut mit uns meint? Was Besseres kann uns doch niemals passieren. Er hat dich für sich erkauft. Und Paulus gibt der ganzen Sache noch eins drauf, in 1. Korinther 6, 19 und 20. Nur mal die Stellen ranschreiben, Epheser 1, 5. Offenbarung, war die zweite Stelle, 5, 9. Und dann, lassen wir mit Paulus nochmal reden, 1. Korinther 6, 19 und 20. Paulus führt das nochmal ganz klar aus, diesen Sachverhalt, dass wir uns das bewusst sind. Er führt es den Korinthern ganz klar vor Augen, dass wir nicht mehr uns selbst gehören. 1. Korinther 6, Vers 19 bis 20. Oder wisst ihr nicht, hier seht ihr, wird ein deutliches oder ein Beweis dafür, wie oft auch Paulus die Christen daran erinnert hat, an diese Tatsachen. Wisst ihr nicht, macht euch das bewusst, dass euer Leib, also euer Körper, unser Körper, ein Tempel des in uns wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Paulus erinnert die Korinther dran, wisst ihr es nicht? Dein Körper, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, der Geist Gottes wohnt in dir, ist der Geist, der von Gott ist, und du gehörst nicht mehr dir selbst. Dann geht er in die ähnliche Richtung rein. Wahrscheinlich hat Paulus dieses Lied der Ältesten da in Offenbarung auch gehört. Denn hier steht, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist und verherrlicht Gott in eurem Leib und eurem Geist, die Gott gehören. Sagt er das nochmal. Wir gehören nicht uns selbst, sondern wir gehören jetzt Gott. Das heißt, Gott hat den absoluten Anspruch auf dein Leben, auf deinen Geist, Seele, Leib, auf deine ganze Persönlichkeit. Und er erwartet von uns, dass wir ihn durch unseren Geist, hier steht's, ihr seid teuer erkauft durch das Blut Jesu, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und Geist, die Gott gehören. Das heißt, wir sollen ein Leben führen, was Gott wohlgefällt, in unserem Geist und in unserem Körper. Und daran müssen wir uns täglich erinnern, weil das betrifft unseren Alltag. Und vieles, was wir hier schon besprochen haben und vieles, was die Apostel gepredigt haben, geht genau in die Richtung. Wie sieht das praktisch aus? Gott in meinem Geist und meinem Leib zu verherrlichen. Aber da gehen wir jetzt nicht in die Details rein. Auf jeden Fall ist der Wille Gottes entscheidend, dass wir uns ihm unterordnen, seinem Willen und von Gott gesetzter Leiterschaft unterordnen. Sei es Eltern, Lehrer, Arbeitgeber oder geistliche Leiterschaft. Das ist wichtig, weil es gibt kein, da kommen wir dann zum dritten Punkt, weil es gibt im geistlichen Raum kein Vakuum. Entweder ein Elternteil, Vater, Mutter, Lehrer, geistlicher Leiter oder Arbeitgeber nimmt seinen Platz der von Gott gegebenen Autorität ein und übt sie gottgemäß aus. Dann herrscht Friede. Weil der Wille Gottes bringt immer Friede hervor, Einheit und Wachstum. Wenn diese die von Gott gesetzte Autoritätsperson ihren Platz nicht einnimmt, kommen sofort andere Mächte, die das ausfüllen. Erstmal seelische Kräfte oder aus den seelischen Kräften werden dann geistige Kräfte. Die seelische Kraft ist Manipulation, Einschüchterung, Kontrolle und daraus kommt dann das Hexerei, kommen dann Dämonen, die das dann einnehmen. Deswegen sollte jede von Gott gesetzte Leiterschaft ihren Platz einnehmen, gottgemäß ausführen und von denen, die ihnen untergeben sind, sich unterordnen und respektieren werden. Amen. Also ihr Eltern gehorcht euren Kindern, sagt das Wort. Und man sagt, das geistlicher Leiter. Sorry, das wäre jetzt eine neue Schriftstelle. Aber das beweist mir, dass ihr mithört, mitdenkt. Also machen wir es doch mal andersrum. Die Kinder sollen ihren Eltern gehorchen. Joshua, schreib es bitte richtig auf. Genau. Also die Kinder sollen sich ihren Eltern unterordnen. Selbst was Lehrer, ne, die Kinder sollen sich lernen unterordnen. Und dann gibt es so eine interessante Bibelstelle bei Paulus, da sagt, ordnet euch euren Arbeitgebern unter, auch den Wunderlichen, auch den Sonderlichen. Und dann schreibt Paulus, was ist schon Besonderes dran, wenn du dich guten Arbeitgebern unterordnest. Das machen ja die anderen auch, aber den Sonderbaren musst du dich unterordnen. Das zeigt, dass dein Charakter in Christus geformt wird. Und dann gibt es auch Veränderungen, ne? Stimmt's, Robert? So, ne? Mit dir, mit der Frau vorne. Genau. Und von Gott gesetzter Leiterschaft sollte man sich unterordnen, dass es einem gut geht. Amen. Gut. Was sagt Jesus dazu? Um das nochmal zu unterstreichen, Matthäus 7, 21. Nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird ins Reich der Himmel eingehen. Sondern nur die, die den Willen meines Vaters tun. Deswegen sollte man das schon mal mit in Betracht ziehen. Wir gehören uns nicht mehr selbst, sondern sollen uns Gottes Willen unterordnen in unserem Alltag. Und wo findest du Gottes Willen wieder? In seinem Wort. Es ist voll. Deswegen studiere das Wort, nimm es als Spiegel und lebe gemäß seines Willens. Amen. Und dir wird es gut gehen. Und ich möchte, es gibt viele, die dann vor Gott stehen und sagen, haben wir nicht in deinem Namen das und das gemacht? Viele Wunderzeichen getan. Und Jesus sagt, weicht von mir, ihr, die ihr die Gesetzlosigkeit tut. Darum sagt er, nur die den Willen meines Vaters tun, kommen ins Reich der Himmel. Es kommen dramatische Sachen, sind letztes Jahr rausgekommen, von Leitern, wo man es nie vermutet hätte, über Verfehlungen, sexuellen Missbrauch, prophetisches dazu. Das ist gruselig, was da ans Licht kommt. Aber der Herr hat es verheißen. Es gab prophetische Worte vor Jahren, wo der Herr gesagt hat, ich bringe das ans Licht. Ich fange an, meine Gemeinde zu richten. Und das Gericht beginnt am Haus Gottes. Ich, von Leitern, wo man es nie vermutet hätte, ich sage jetzt keinen Namen, gerne mich hinterher fragen. Aber es ist echt erschreckend, was da ans Licht kommt. Und da hat mir ein lieber Bruder dann mal gesagt, oh, jetzt verstehe ich diese Schriftstelle aus Matthäus 7, die sagt, haben wir nicht in deinem Namen prophezeit, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben. Und dann sagt Jesus, weicht von mir, ihr, die ihr nicht den Willen meines Vaters getan habt. Übeltäter, und wörtlich steht, ihr Tuer der Gesetzlosigkeit. Also in der katholischen Kirche kommt ja immer mehr da ins Licht über Missbrauch, Missbrauch oder sexuellen Missbrauch, aber das jetzt in solchen Kreisen, wo da hat man es nie gedacht, die Dinge ans Licht kommen. Gott richtet und bringt das Ding ans Licht. Für denjenigen, den es betrifft, ist es gut, wenn es auf dieser Seite der Ewigkeit ans Licht kommt. Dann versucht man schnell mit sogenannten prophetischen Worten drüber wegzuwischen, die Person wieder in Dienst zu lassen. Ist sehr gefährlich. Würde ich jetzt nicht so befürworten. So, aber wenn du Gott gehörst und nicht mehr dir selbst, dann schreib das große Wort dahinter Bund. Er hat einen Bund mit, du bist im absoluten Bündnisverhältnis mit Gott, dem Allmächtigen in Christus. Du gehörst ihm und wenn du in seinem Willen läufst, schützt er dich in allen Bereichen und gießt seinen Segen aus. So, und der dritte Punkt, den reiße ich nur an, da müssen wir uns mal näher beschäftigen. Das ist, wir müssen uns das echt bewusst sein. Von dem Tag deiner Wiedergeburt an steht jeder Christ auf einem geistlichen Schlachtfeld. Drittens, du musst dir das bewusst werden, jeden Morgen, jeden Abend, tagsüber, stehen auf einem geistlichen Schlachtfeld. Du wirst sofort in die Armee des Lichts rekrutiert, beziehungsweise wenn es in dir Licht wird, wenn dein Geist von neuem geboren wird, der Heilige Geist in dir einzieht, du leuchtest in der geistlichen Welt in alle Himmelsrichtungen. Und sofort alle Dämonen, gefallen Engel haben dich als Target, als Ziel, um das Licht in dir wieder auszulöschen. Das musst du dir dessen bewusst sein. Um dich herum gibt es Unmengen von gefallenen Engeln und Dämonen, die dein Leben studiert haben, die Menschheit studiert haben seit 6000 Jahren, die Schwächen der Menschheit kennen, die dein Leben studiert haben, nicht nur von deiner Zeugung an oder Geburt, sondern das Leben deiner Vorfahren. Und es gibt Family Spirits, es gibt familienübertragende Geister, die in deiner Familienlinie sind und die suchen nur Zugang, um in dir wieder sich zu manifestieren. So, die man in Familienlinien wiederfindet, die deiner Familie zugeteilt sind durch die Sünde. Blutzinnreinigung hat man ja das Thema schon mal beleuchtet. Aber grundsätzlich müssen wir uns dessen bewusst sein, auch wenn wir denken, unser Alltag läuft und ich habe alles normal oder nicht normal. Um dich herum sind Unmengen von Dämonen und über ihnen eine klare Hierarchie von starken und gefallenen Engeln im zweiten Himmel. So, und die haben nur ein Ziel, das Licht in dir wieder auszulöschen. Weil das Licht in dir, kommen wir noch drauf, ist das, was ihnen gefährlich ist. Deswegen ein wiedergeborener, auch junger Babychrist oder Kind hat so viel Kraft Gottes in sich, dass es Dämonen von ihnen fernhält, weil Gott in ihnen lebt. Und der Teufel hasst Gott und er hasst dich. Abgrundtief. Weil du als gefallener Mensch eine Chance bekommst, zu Gott zurückzukehren und er nicht. Und Satan kann Gott nicht mehr begegnen. Er ist rausgeworfen aus dem Himmel in dem Sinne. Deswegen lässt er seine ganze Wut, die er Gott gegenüber hat, und seinen Hass und seine absolut abgrundtiefe Aggression, die er Gott gegenüber empfindet, an seinen Kindern aus. Oder will es aus. Und das bist du und ich. Das heißt, es gibt keine neutrale Schweiz im geistlichen Raum, weil viele Christen verhalten sich so, oh, das mit diesen Dämonen, mit diesen das ist mir alles zu spooky, ich gucke auch keine Horrorfilme. Ich will einfach so mein Leben leben, einfach meine Ruhe haben. Solange wie wir hier uns auf dieser Erde befinden, gibt es das Reich der Finsternis und das Reich des Lichts. Und du stehst mit dem Zeitpunkt, ich betone nochmal, sei dir dessen bewusst, du stehst auf einem geistigen Schlachtfeld in dem Moment, wo du von neuem geboren bist, weil es in dir Licht geworden ist. Und dieser Kampf, wohl bemerkt, geht wie jeder Kampf um Leben und Tod. Es geht nicht einfach, dass man sich irgendwelche Wunden zufügt, ja? Aber wie bei den Indianern damals hier, ne? Bevor die weißen Siedler kommen, wenn die ihre Kriege geführt haben, die haben relativ wenig Opferzahlen gehabt, teilweise. Sondern da war die größte Auszeichnung, wenn du an deinen Gegner dich genaht hast und irgendwie berührt hast Und dein Heil wird er davongekommen ist, nicht wenn du ihn umgebracht hast, sondern wenn du ihn irgendwie berührt hast. Ja? Und dann kriegen sie bestimmte Väterzeichen und so als Auszeichnung. So. Aber so ist das bei uns im geistlichen Kampf nicht. Dieser Kampf geht auf Leben und Tod. Und Jesus hat es uns vorhergesagt in Johannes 10, Vers 10. Und er sagt dort, der Feind ist gekommen, nur gekommen, um zu rauben, zu stehlen, um umzubringen. Das heißt, du stehst einer Armee der Finsternis, die absolut durchstrukturiert ist, die Gehorsam leisten muss. Ansonsten werden sie bestraft. Und dieser Armee der Finsternis stehst du gegenüber. Oder sie steht dir gegenüber. Und dieser Kampf ist auf Leben und Tod. Er versucht, wenn er dich nicht mehr umbringen kann, dein Leben zu rauben, zu stehlen und umzubringen. Hat Jesus gesagt, er kennt ja die geistigen Realitäten. Johannes 10, 10. Und dann fügt Jesus hinzu, ich aber bin gekommen, um euch Leben und Leben im Überfluss zu bringen. Amen. Das ist gut, aber Jesus sagt ganz klar, du hast ein Gegenüber. Und ich rede jetzt ohne über die Waffenrüstung, es ist detailliert. Grundsätzlich musst du die Grundlagen erstmal dir bewusst sein, sonst wirst du diese Waffenrüstung ignorieren, nicht anwenden. Du hast eine Armee der Finsternis gegen dich, die dich absolut hassen. Jeder Dämon hasst dich abgrundtief. Die Dämonen sind die Geister der Nephilim. Die suchen wieder einen Körper. Gefallene Engel suchen keinen Körper. Das sind diese intelligenten Wesen, die mit Luzifer gefallen sind. Das sind zwei Kategorien. Sie hassen dich abgrundtief, rauben, stehlen, umzubringen. Wohlgemerkt, dies ist nur diesen Satz, es geht um Leben und Tod in diesem Krieg. Und sie versuchen alles, das zu tun, um das Licht in dir auszulöschen. Und sie nutzen vor allen Dingen deine Gedanken. Und die Gedanken werden hier geboren. Deswegen musst du dein Gedanken mit den Worten Gottes füllen. Zum Beispiel, wenn in deiner Familie, wie in jeder deutschen Familie, ich habe das von mir erklärt, meine Mutter ist ohne Vater aufgewachsen, du hast diese Ablehnung drin gehabt in der Blutlinie. Der Herr hat mich geheilt und befreit. Mein Vater ist auch im Krieg geboren, während Krieg war ohne ihn bedingt als sechstes Kind gewollt, während der Zeit, der Ober war im Krieg dann. Und da hat ihn bewahrt, zurückgekommen. Das heißt, du hast diese Ablehnung, und der Vater von meinem Opa ist im Ersten Weltkrieg umgekommen. Also hast du diese Ablehnung Linie ist eigentlich in fast jeder Familie in Deutschland drin. So. Und wenn du das drin hast, sind das Familiar Spirits, das heißt Geister, die in deiner Familie wirken, immer wieder Ablehnung bewirken. Du brauchst Freisetzung und Heilung, aber jede Seelsorge muss weitergeführt werden. Du musst dich täglich füllen, dass du von Gott geliebt bist. Sonst kommen diese Gedankenmuster da um dich herum. Die Dämonen reißen an dir aus. Selbst wenn sie als einen Menschen ausgetrieben werden, wenn sie als deiner Familienlinie diese Geister der Ablehnung ausgetrieben werden, die sind noch nicht in der Hölle. Jesus hat die Dämonen nicht in die Hölle geschickt. Es kommt ein Tag, wo das geschieht. Wenn er sichtbar kommt, wird der Satan gebunden und alle seine Horden. Bis dahin halten sie sich noch auf. Und die lagern um dich herum und versuchen wieder, hier bin ich abgelehnt worden, um wieder das zu reagieren. So, sie versuchen über deine Gedankenempfindungen wieder dasselbe Muster vorzubringen, um Zugang zu finden. Und da musst du dich schützen, indem du dich ständig mit der Annahme und Liebe Gottes des Vaters füllst. Er ist Gott und er enttäuscht nie. Amen. Deswegen sind die ersten zwei Punkte Voraussetzungen, dass du hier siegreich bist. Das war ein kleines Beispiel. Müssen wir noch ein bisschen tiefer ausführen, aber bloß mal, dass wir uns das mal wieder bewusst werden. Ich sage es nochmal, es geht um Leben und Tod. Der Teufel will dein geistliches Leben auslöschen. Und erschreckenderweise gelingt es ihm bei vielen. auch geistliche Leiter, die sich vom Glauben abgesorgt haben. Und so weiter. Es sei wachsam. So, ich nenne dir jetzt, oder die nenne ich dir jetzt nur 4 Schriftstellen, die deinen Glauben aufbauen. Nur eine, die über diesen Kampf spricht. Aber jetzt nenne ich dir nochmal 4, und über die kannst du nachsehen, da kann man es nochmal in Ruhe drüber halten, aber dass du deinen Glauben aufbaust. 1. Johannes 4, 4. Da steht, auch wenn alle möglichen Mächte gegen dich anfahren. 1. Johannes 4, 4. Bau den Glauben auf. Gott, der Vater ist dein Vater. Er lässt dich nicht ohne Ausrüstung hier auf dieser Erde. Ich spreche, wie gesagt, nicht von der Waffenrüstung. Das kommt noch dazu. Aber 1. Johannes 4, 4 steht, der in dir ist, ist stärker, wie der in der Welt ist. Das heißt, der Heilige Geist in dir ist stärker wie Luzifer und seine gefallenen Engel, Dämonen. Du hast den Stärkeren in dir. Die nächste Stelle ist 2. Könige 6, 15 bis 17. Das hatte Simone schon im Lobpreis angeschnitten. Und dort geht es um die Engel, die Gott, dein Vater, für dich bereitgestellt hat. 2. Könige 6, 15 bis 17. Dort war Elisa umgeben mit einem feindlichen Heer von Aramäern. Und dann steht hier im Vers 16, er sprach zu seinem Diener, fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher sind, welche bei ihnen sind. Du musst dir vorstellen, Elisa und sein Diener. Und um die ganze Stadt herum war ein Herr mit Streitwagen, allen möglichen, was die Aramäer aufbieten konnten. Eine Riesenarmee. Und dann sagt dieser Elisa zu seinem Diener, fürchte dich nicht vor dieser Macht. Mit uns sind mehr, als wir gegen die ihn sind. Und dann steht hier, Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse, Streitwagen um Elisa her. Amen. Es war, um Elisa war ein Riesenherr. Gott hat für 2 seiner Kinder eine ganze Armee von Engeln geschickt. Mit Streitwagen und alles, was dazu gehört. So, das heißt, der in dir ist stärker, wie der in der Welt ist, der gegen dich kämpft. Der Kampf ist real, aber der in dir ist stärker. Und Gott hat viel mehr Engel, als wie der Teufel zur Verfügung hat. Und er schickt sie für seine Kinder als dienstbare Geister, um dir beizustehen. Amen. Wie viele Engel haben in deinem persönlichen Leben dich schon bewahrt? Vor dämonischen Angriffen, vor Unfällen, vor falschen Menschen, vor allen möglichen. Die Engel sind ständig um dich rum. Bei mir hat mal jemand gesehen, dass ich 5 um mich rum habe. Boah, nicht ganz schlecht. Und ich bin dankbar für jeden Einzelnen. Aber jeder hat mindestens einen. Und diese sind stärker wie die Mächte der Finsternis. Aber es tobt ein Kampf um deine Seele. Denk dran. Aber Gott, dein Vater, schickt dir ein Riesenheer. So. Und dann Lukas 10, Vers 19. Dort sagt Jesus, siehe, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Macht und Gewalt des Feindes. Das heißt, Jesus Christus hat den Kopf Luzifers zertreten. Und er hat seinen Kindern die Vollmacht gegeben, auf dieser Erde, inmitten dieses Kampffeldes, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Wörtlich steht dort im Griechischen, über Schlangen und Skorpione hinwegzuschreiten. Hast du schon mal versucht? Ist geistlich gemeint. Schlangen und Skorpione steht für Dämonen. Wo stehst du? Mit Christus in Autoritätsposition. Und du läufst über diese Mächte hinweg. Sie sind unter deinen Füßen, weil du in Christus bist. Amen. Das ist deine Position hier auf dieser Erde. Hab keine Angst. Amen. Und so gibt es viele Christen, die diesen geistlichen Kampf erkannt haben, diese Realität, aber nicht ihre Autorität. Und sie sind ständig am Reden, jetzt hat der Teufel mich hier angegriffen, jetzt hat er mich da angegriffen. Warum setzt du deine Autorität nicht ein und fängst an, sie auszuüben und über diese Schlangenskorpione hinwegzutreten, aus dem Weg? Ich setze meine von Gott gegebene Vollmacht ein. Raus. Wenn diese Gedanken sich nahen, wieder von Ablehnung oder ähnlichen Dingen, runterziehende, entmutigende Gedanken, Hoffnungslosigkeit, all diese Dinge, dann sag raus im Namen Jesus. Lukas 10, Vers 19. Ich habe Vollmacht und Autorität, über euch Dämonen hinwegzuschreiten. Ich lasse mich nicht runterziehen von euch. Raus. Die gehen, die müssen gehen, weil Christus durch dich spricht. Amen. So, und wie funktioniert das Ganze? 1. Johannes 5, Vers 4. Das hat alles was mit Glauben zu tun. Dort steht, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube, dein Glaube an das, was hier steht, ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Deswegen fülle dich mit diesen Worten. Der in dir ist, der Kampf ist real. Der in dir ist stärker wie alles, was in der Welt ist an dämonischen Mächten. Gott hat ein Heer von Engeln für dich bereitgeschickt. Wenn es die Situation erfordert und du bist in brenzlichen Situationen, schickt Gott nicht nur einen Engel. Hast du schon mal einen Kriegsengel gesehen? Ich habe es im Urlaub wieder ein Buch gelesen von jemand, der als Atheist mit 26 Jahren an Blutvergiftung gestorben ist, war in der Hölle und Gott hat sich über ihn erbarmt. Der Deo kennt ihn gut, er kommt aus Colorado und viele Jahre, der hat Albträume gehabt, der hat psychische Probleme gehabt für das, was er in der Hölle erlebt hat. Und dann hat Gott ihn in den Himmel entrückt für eine gewisse Zeit und hat ihn dort geheilt von diesen Schrecken der Hölle. Und hat den Vater gesehen und diesen Charakter, diese Liebe Gottes und alles drumherum. Und weißt du, was er auch gesehen hat? Kriegsengel. Und vor dem Thron Gottes hat er den Thronsaal gesehen von Weitem. Der hat es mal erklärt, das war auch gut, weil Paulus sagt, niemand kann Gott sehen, der in einem unzugänglichen Licht wohnt. Und der hat es erklärt, warum. Er durfte den Vater nicht sehen. Gottes Licht, absolutes Licht, Herrlichkeit. Und Jesus hat ihm erklärt, wenn du Gott, den Vater, sehen würdest in seiner Herrlichkeit, könntest du nicht wieder in deinen Körper zurück. Dein Körper würde zerschmelzen, weil du die Herrlichkeit Gottes gesehen hast und dein Körper ist in einem gefallenen Zustand. Er würde sofort zerschmelzen, er würde die Herrlichkeit nie aushalten. Auch mal gut erklärt, jetzt verstehe ich die Schriftstelle besser. Aber er hat Kriegsengel gesehen. Gott, der Vater, hat gesehen, wie die Engel Gebete gebracht haben von seinen Kindern. Gott saß da und in seinem Licht und hat die Gebete seiner Kinder gehört, hat Engel gesandt, das war ein Betrieb, gesandt, die Gebetserhörung geschickt haben. Er war nur damit, viel damit beschäftigt, seinen Kindern zu dienen. Und dann hat er gemerkt, hier steht ein geistlicher Kampf an und hat riesige Kriegsengel losgeschickt. Das waren Teile, die waren 5 Meter hoch. Die waren so grimmig, dann konntest du gar nicht ins Angesicht schauen. Aber solche muskulösen Typen mit solchen riesen Schwertern und so weiter. Und er hat gesagt, die Flügel der Engel, das waren jetzt keine Federn, sondern das war wie Licht, wie Laserlicht und so. Ne? Aber, und dann hat Gott die losgeschickt. Und Gott schickt die Engel immer in die Zukunft. Weil Gott ist ja außerhalb der Zeit. Das habe ich auch mal begriffen. Da bete ich immer, dass Gott seine Engel in bestimmte Versammlungen reinschickt, bevor sie stattfindet. Und die Engel sind dann immer schon da, wenn Gott sieht, dort ist ein dämonischer Angriff geplant gegen die Gemeinde, gegen den Gläubigen, sendet er seine Kriegsengel, stehen die da. Und der Teufel kommt, zu spät. Aber das hängt damit, das hängt ganz eng zusammen mit dem Gebetsleben des Christen, des Kindes Gottes. Ein Kind Gottes, das betet und anbetet für den, also das aktiviert die Engel, sag ich mal so. Deswegen persönlich, gemeinschaftliches Gebet, persönlich, gemeinschaftliche Anbetung sorgen für Sicherheit im geistlichen Raum für dich. Amen. Gut, seid ihr dessen bewusst? Und zum Letzten sage ich noch bloß kurz dazu, bau deinen Glauben auf diesem geistlichen Schlachtfeld, wo du dich befindest, und lass dich nicht täuschen von zwei Waffen, die der Teufel nutzt, um dich wirkungslos zu machen. Und die erste Waffe ist Unwissenheit, dass du dich dir dieser geistigen Realität nicht bewusst bist. Einfach Unwissenheit. Wie viele Christen laufen durchs Leben und sind sich der Sachen gar nicht bewusst, aber um sie herum findet dieser Kampf ständig statt. Unwissenheit, da kannst du dir die Stelle dazu aufschreiben, 2. Korinther 2,11. Da sagt Paulus, die Schliche des Teufels sind uns nicht unbekannt. Also der Teufel arbeitet immer im Verborgenen und immer mit der Unwissenheit der Menschen. Er hält sie immer in Unwissenheit. Deswegen sagt er den Leuten draußen, oh, mich gibt es gar nicht. Ich bin nur so ein Wesen zu Fasching hier mit so einer Mistgabel und ein paar Hörner. Manche haben es auf ihrem Auto drauf. Die wissen gar nicht, was sie tragen. Ne? So sieht der Teufel nicht aus. Das ist das intelligenteste geistliche gefallene Engelswesen, was es gibt. Und der menschlichen Intelligenz weit überlegen. So erhält die Menschen in Unwissenheit. Und das Zweite ist, die Christen, die wissen, worum es geht, hält er in Passivität. Das sind die zwei Waffen. Passivität ist die Vorstufe von Tod. Er bringt dich wieder in einen todesähnlichen Zustand. Gut, das bloß jetzt zur Ermutigung zum Schluss, weil du musst die Waffen deines Gegners kennen. Ich denke, diesen dritten Punkt werden wir in Ruhe nochmal ausarbeiten. Aber hier geht es erstmal darum, um deinen Glauben aufzubauen. Also sei dir dessen ständig bewusst, du bist angenommen, du bist geliebt in Christus, du gehörst immer dir selbst und du stehst auf einem geistigen Schlachtfeld. Der Kampf geht um Leben und Tod, aber Gott hat dir alle Voraussetzungen gegeben, damit du siegreich sein kannst. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns immer wieder daran erinnerst, an die geistigen Realitäten, die lange vor unserer Geburt hier auf dieser Erde existiert haben und auch immer existieren werden, bis du kommst, Jesus. Und ich bete, Herr, dass du uns die Augen öffnest, dass du uns diese geistigen Realitäten wieder neu offenbar machst. Und ich bete, dass du alle drei Punkte bei uns wieder neu ins Bewusstsein bringst, dass wir angenommen geliebt sind von dir, Vater, dass wir nicht mal ans Selbst gehören, und dass ein geistlicher Kampf um uns tobt. Und dass du uns alle Waffen oder beziehungsweise Ausrüstung gegeben hast, um dem bei weitem siegreich zu widerstehen. Heilige Geist, ich bete, Herr, dass du das wirkst an jedem Einzelnen. Und dass wir das in unserem